Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Ihr habt es schon im Intro gehört, wir heißen jetzt anders. An Nur Golf ändert sich trotzdem nichts, aber meinsportpodcast.de, das ist eure neue Anlaufstelle, unsere neue Webseite. Einfacher strukturiert, ihr findet alle Sendungen. Besser könnt besser Nur Golf und alle anderen Podcasts abonnieren. Und das streicht unsere Stärke nochmal hervor. Wir sind Podcast und wir sind natürlich auch Golf. Und dazu gehört selbstverständlich auch unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Willkommen in der neuen Heimat.
Ja, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sowohl für uns als auch für die Zuhörer, aber das wird sich schnell geben.
Ja, meinsportpodcast.de, wir müssen es nur einfach oft genug sagen, ansonsten, es hat sich ja am Interieur auch nichts geändert, nur Golf bleibt nur Golf und das Thema bleibt auch nur Golf und deshalb gucken wir auch auf nur Golf, nämlich auf die Shriners Hospitals for Children Open, die gehen heute dann in ihre nächste Austragung. Das ist das sechste Turnier der neuen Saison der PGA Tour. Auch schon das sechste. Also es geht auch schon wieder rasend schnell. Und es ist aber zum Beispiel für Jordan Spieth jetzt erst der Saisonstart. Der hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Der startet jetzt in Las Vegas in die neue Saison im TPC Summerlin.
Genau, also für Jordan Spieth ist es natürlich jetzt so eine Art Neustart. Deswegen ja auch die etwas längere Pause. Und Spieth blickt zurück auf seine erste Saison, der tatsächlich nicht gewonnen hat. Nicht auf seine erste Saison, aber seit langem. Ist einfach, ja, hat jetzt ein Jahr hinter sich, wo es von außen betrachtet so ein bisschen drunter und drüber ging. Er selbst sieht da durchaus positiver raus und sagt, gut, okay, ich habe da einfach jetzt irgendwie, das ist so ein Zwischenjahr und da wird man aber die Auswirkungen dann später noch zu schätzen wissen. Das ist natürlich auch gut, dass er das für sich irgendwie einordnen kann. Fakt ist, dass er im Moment auch zum Beispiel für Maui nicht qualifiziert wäre, weil er ja keinen Turniersieg hat. Insofern wird er sicher versuchen, das noch zu ändern, um da noch nach Hawaii fahren zu können und wo er sich ja immer sehr wohl gefühlt hat. Und generell ist es natürlich jetzt der Plan, erstmal wieder unter die Top 10 der Welt zu kommen. Da ist er ja auch rausgefallen. Das Ganze ist ja trotzdem dann noch umgeben von den Hochzeitsaktivitäten, die dann noch stattfinden werden. Natürlich jetzt nicht diese Woche, aber dann in ein paar Wochen. Und insofern wird man jetzt sehen, inwieweit er sich da aufs Turnier konzentrieren kann. Ich denke tatsächlich, dass es ja für ihn wirklich ein Ausnahmejahr jetzt war, aber dass das halt auch widerspiegelt, wie der Golfsport so ist. Also bei Jordan Spieth, als der auf der Golfszene da irgendwie aufgetaucht ist und sich dann da so dermaßen reingespielt hat mit seinen ganzen Major-Triumphen und versuchten Grand Slams schon und was weiß ich was alles so ganz früh. Da dachte man, ja, meine Güte, was ist denn das jetzt für einer, der wird ja dominieren über Jahre hinweg. Natürlich hat man das nicht wirklich ausgesprochen, aber es war schon sehr beeindruckend, wie er sich da präsentiert hat. Und wie bei so vielen anderen ist halt auch so, dass dann halt mal irgendwie Bestandteile deines Spiels nicht so funktionieren und dass du an deinem Spiel arbeitest und dass dann halt auch mal wirklich eine aus seiner Sicht relativ erfolglose Saison sich da einstellen kann. Und also speziell sein erstes Asset, was er immer hatte, nämlich das Putten, ist ihm wirklich nicht verloren gegangen. Aber er hatte, also wenn man mal eine Zahl bemühen möchte, er hatte in der vergangenen Saison hatte er 9 Putts verschoben, die bei 3 Fuß lagen, also unter einem Meter noch. Ja. Und in den 3 Saisons davor insgesamt 6 aus dieser Distanz. Also das ist schon, das ist so eine Zahl, die eigentlich sehr anschaulich illustriert, dass da eben, dass er da wirklich grobe war in dreistelligen Rängen bei Strokes Gained Putting unterwegs. Er war normalerweise mindestens Top 40, was das Putten anbelangte, in einzelnen Saisons auch wirklich auf dem geteilten zweiten Platz mal. Und also da wird er sicher zurückfinden wollen zu alter Stärke und auch in anderen Bestandteilen seines Spiels. Er hat es einfach, hat es alles nicht so wirklich gepasst, hat aber dafür beim Ryder Cup natürlich dann jetzt wirklich sich sehr, sehr gut präsentiert und vielleicht kann er den Schwung mitnehmen.
Schauen wir mal, Patrick, Jordan Spieth natürlich, nicht Patrick Reed.
Wow, was für ein Versprecher. Das, der ist für die Ewigkeit.
Der ist absolut für die Ewigkeit. Zu dem kommen wir gleich auch nochmal. Aber vorher bleiben wir natürlich bei diesem Turnier und beim Flight von Jordan Spieth, denn der ja, Meister auf dem absteigenden Ast, nee, das ist böse, aber der hat es mit zwei in einem Flight zu tun, die gerade auf dem aufsteigenden Ast sind. Aaron Wise, nämlich dem Rookie of the Year, und Cameron Champ. Der Name ist ja Programm seit letzter Woche, als er die Sanderson Farms gewonnen hat. Gucken wir erstmal auf Aaron Wise, Rookie of the Year. Das war zu erwarten, dass er diese Auszeichnung bekommt nach seinem Sieg beim AT&T.
Ja, das also stand letztendlich dann tatsächlich nicht mehr zur Debatte, weil er, also er hat das getan, was ein Rookie of the Year tunlichst tun sollte. Er hat tatsächlich in der Rookie-Saison auch gewonnen. Und zwar dieser Kick kam dann doch so ein bisschen, eigentlich überraschend, aber er war so im April noch irgendwie, war er 105. im FedEx Cup und war eigentlich eher so drauf aus, oh mein Gott, ich muss irgendwie schauen, dass ich die Tourkarte behalte. Und dann hat er eben beim Wells Fargo Championship schon Jason Day herausgefordert in der Schlussrunde und hat den wirklich sehr unter Druck gesetzt, hat ihn in Anführungszeichen dann genötigt, sein bestes Spiel auszupacken. Jason Day hat das dann schon auch getan und hat dann eben zwei Birdies auf 16 und 17 gespielt und sich den Turniersieg noch geholt vor Aaron Wise. Aber Aaron Wise hat dann dieses Momentum mitgenommen und hat dann im nächsten Turnierstart tatsächlich eben dann das durchgezogen, hat unglaubliches Ballstriking gezeigt und hat das AT&T Byron Nelson gewonnen. Und das ist natürlich dann immer was dich dann sofort in diese Wertung mit reinbringt, ins Gespräch. Aber was halt, finde ich, noch beeindruckender ist, ist, dass er tatsächlich es eben geschafft hat, im Playoff-Endturnier noch dabei zu sein. Und das ist wirklich eine Sache, die wenigen gelungen ist bisher. Er ist ja auch erst 22. Und da dann in East Lake aufzuteen, also in Atlanta, beim allerletzten Turnier, wo die 30 Besten im FedEx Cup sich da messen, ist natürlich schon eine Sache. Das haben also in diesem Alter oder jünger nur Tiger Woods, Jordan Spieth, Sergio Garcia und Siwoo Kim tatsächlich geschaffen. Also für mich steht es außer Frage. Also das hat er sich wirklich verdient. Und jetzt ist sein erster Turnierstart seit den FedEx Cup Playoffs. Und man kann gespannt sein, wie er jetzt in sein nächstes Jahr startet. Was er dann auch immer so ein bisschen, das zweite Jahr ist dann auch schon immer schwieriger dann fast schon als das Rookie-Jahr, weil du dann natürlich Dinge jetzt beweisen möchtest.
Ist ja einer von vielen, die in Las Vegas auch wohnhaft haben. Aaron Wise, Ryan Moore, der wohnt dort zum Beispiel auch. Alex Chaker, der im letzten Jahr Zweiter wurde, auch der ist natürlich hier ansässig oder dort ansässig. Und Kevin Na auch. Und Kevin Na, der hatte 2010 sogar mal die Ehre, in einer Folge von CSI Las Vegas mitspielen zu dürfen. Also ist jetzt auch keine so ganz, ganz schlechte Ehre für einen, der da wohnt. Aber es waren doch mehrere Golfer mit dabei. Rocco Media zum Beispiel, Duffy Waldorf, Gary McCord und David Fertig, der mittlerweile ja Experte beim Golf Channel ist, also ein paar Allstars noch mit am Start in dieser Serie und in dieser Folge CSI Las Vegas von 2010. Aber kommen wir zum interessanten Berichtsgegenstand zu Cameron Champ, nämlich wir haben letzte Woche ja ausführlich bei Nur Golf über ihn gesprochen, der vielleicht der nächste Rookie des Jahres werden könnte. Könnte ja der Nachfolger von Aaron Wise sein. Einen Sieg hat er zumindest schon mal vorgelegt, aber natürlich nicht so einen prestigeträchtigen wie Wise. Sanderson Farms ist ein schöner Sieg, aber er profitierte natürlich auch davon, dass die Champs, die großen Namen, einfach auch nicht da waren.
Die anderen Champs.
Die anderen Champs, die auf dem Course-Champs, ja.
Ja, nein, also klar hast du damit einen Punkt, aber erstens ist die Saison noch lang und das heißt für mich jetzt nicht, dass Cameron Champ dann nicht womöglich nochmal gewinnen wird. Und zum Zweiten ist der schon sehr spektakulär in dem Paket, was er jetzt hat. Ich will jetzt wirklich nichts dabei reden. Das kann nämlich, siehe Jordan Spieth, der ja wirklich als der beste Putter galt mal und also in seinem besten Jahr und jetzt ja auch natürlich kämpft. Du hast immer Auf und Abs, aber Cameron Champ hat ein tolles Paket und wenn er das jetzt so weiterentwickeln kann und stabilisieren kann, vor allen Dingen, wenn er die Komponenten wirklich beieinander halten kann, wann er das Putten jetzt tatsächlich auch noch weiter verbessern kann, was jetzt sehr, sehr gut geklappt hat natürlich bei dem Sanderson Farms, aber was nach eigener Aussage ja das ist, woran er noch am meisten arbeiten muss, dann ist das schon ein Typ, auf den man möglicherweise Acht geben sollte. Also er hat bei mir zumindest, also wir haben, sagen wir es mal so, wir haben ja viele Spieler immer wieder neu auf der PGA-Tour und das sind auch durchwegs natürlich tolle Sportler. Und die haben dann oft auch recht früh aufsehenerregende Erfolge. Aber jetzt so bei Cameron Champ hatte ich so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Gefühl irgendwie so. Also Vicky aus der Fernsehserie würde sich jetzt an der Nase reiben. Und also stell dich einfach vor, ich würde das jetzt tun. Kann ich mich auch täuschen, aber bei ihm habe ich so das Gefühl, dass da dass das nicht alles war, was er uns da gezeigt hat. Wollen wir ja hoffen, um Gottes Willen, im zweiten Turnier. Und aber diese Kombination, wenn wir jetzt ja bei den Featured Groups sind, von Champ und Aaron Wise und Jordan Spieth ist, da hat sich jemand schöne Gedanken gemacht. Also das finde ich total großartig. Für die beiden ist es immer noch so, dass die mit Sicherheit, auch wenn Jordan Spieth gar nicht so wahnsinnig viel älter ist, sich da natürlich freuen, sich von ihm was abschauen zu können. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und er wiederum kriegt da ordentlich Druck von den beiden.
Muss aber aufpassen, der gute Champ, das ist ja ein Long-Hitter vor dem Herrn, der knüppelt die Bälle ja über 340 Yards, weit 343 Yards, das war sein Durchschnitt in der letzten Saison auf der Web.com-Tour und auch seine Drives letzte Woche beim Sanderson Farms, da waren die meisten über 300 Yards. Muss aber aufpassen im TPC Summerlin, denn da ist Fairway-Treffen gar nicht so einfach, zumal auch in den letzten zwei Jahren ein bisschen was am Kurs gemacht wurde, einige Bunker dann auch in die Landezonen mit eingebaut wurden, nur wahrscheinlich in die Landezonen des Durchschnittsspielers. Champ spielt wahrscheinlich drüber.
Ja, das kann ihm dann auch egal sein, wahrscheinlich. Wird man sehen. Ich meine, es ist tatsächlich auch generell, er hat ja auch, wir haben ja darüber berichtet, letztendlich gesagt, dass es natürlich jetzt schon letzte Woche eben nicht so geklappt hat mit dem Fairways-Treffen, weil die halt einen Tick enger waren, als vielleicht bei so ganz breit angelegten Plätzen, wo er dann wirklich einen Riesenvorteil haben wird. Wir haben natürlich in Amerika speziell haben wir natürlich so Bomberplätze, wo du mit seinen Ausgangsbedingungen dann ganz klar einen Vorteil hast gegenüber den Kollegen. Interessanter wird es jetzt tatsächlich, wie er sich dann auf etwas enger geschnittenen Fairways dann verhält oder andersrum, wie es da halt funktioniert. Man hat allerdings jetzt auch letzten Sonntag schon gesehen, ich meine, da hat er eine Fairway-Treffquote von 30-35% gehabt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, und hat aber halt dann die zweiten Schläge trotzdem noch immer irgendwie aufs Grün gebracht und trotzdem den Turniersieg einfahren können. Das war jetzt, wie gesagt, natürlich auch ohne jetzt Elite fällt um sich rum, aber also das Cameron Champ ist für mich jetzt noch komplett unberechenbar, dazu habe ich ihn auch immer noch zu wenig gesehen, freue ich mich drauf, das fortzusetzen und der muss jetzt erstmal gucken, wie er da mit diesen ganzen verschiedenen Plätzen dann zurechtkommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auf den ganz tricky angelegten Plätzen dann möglicherweise schwierig wird für ihn, aber vielleicht ist er auch in der Lage, damit umzugehen. Vielleicht kann er auch reagieren. Er muss jetzt, ich meine, er ist wirklich also als Lebensalter unabhängig, sehr, sehr jung auf der PGA-Tour. Der wird noch, das klingt jetzt so total bescheuert, aber der wird noch viel lernen müssen, aber ja, ist ja so. Also ja. Der wird natürlich jetzt einfach Turniere spielen, der hat jetzt einfach die Sicherheit auch der Tourkarte im Rücken, das ist unbezahlbar und kann jetzt einfach erstmal gucken, wie es läuft und kann jetzt sein Spiel anpassen und kann sich da auch was abschauen von den Kollegen und dann wird man sehen, wie er das Paket, sage ich jetzt erneut, weil mir das einfach sehr, sehr gut gefällt, was er an einzelnen Spielbestandteilen hat, wie er das dann anwenden kann, um dann noch weiter nach vorne zu kommen.
Ganz vorne war im letzten Jahr Patrick Cantlay und der hatte sich da ja so fast so eine kleine Art Comeback erspielt bei der Shriners Hospitals for Children Open im letzten Jahr in Las Vegas. Nach vielen Problemen mit dem Rücken konnte er da dann endlich mal einen Turniersieg feiern. Cantlay im letzten Jahr also gewonnen mit einem Score, der so ein bisschen aus der Turniergeschichte raustanzt. -9, das ist sehr, sehr hoch im Vergleich zu anderen Ergebnissen beim Turnier, lag aber einfach daran, dass es im letzten Jahr extrem kalt war für Las Vegas-Verhältnisse und dass der Wind ziemlich blies. In diesem Jahr soll es so sind zumindest die ersten Prognosen, dann wieder wettertechnisch ein bisschen besser werden, ordentlich warm werden, über 25 Grad an den vier Tagen. Von daher werden dann wohl auch dann wieder die niedrigen Scores der Vorjahre fallen.
Ich glaube, das war wirklich eine krasse Ausnahme letztes Jahr. Du hast es völlig richtig analysiert mit dem Wetter. Und insofern gehe ich jetzt auch davon aus, dass wir da deutlich, also niedrigere, muss man sagen, Ergebnisse haben werden. Also das wird auf jeden Fall minus zweistellig, wenn ich jetzt nicht, also wenn es nicht komplett irgendeine völlige Wetterkapriole da einsetzt. Und bei Patrick Cantlay ist es so, der ist ein Typ, der jetzt wirklich im letzten Jahr da sich sehr, sehr gut wieder gezeigt hat auf der PGA Tour, bei dem man sich ja natürlich auch immer irgendwie ein bisschen um den Rücken Sorgen macht. Mhm. Wenn der Rücken nicht wäre, das ist wieder wäre Fahrradkette. Aber dann wäre der sowieso woanders zu finden, denke ich mal. Mhm. Nämlich sprich weiter oben. Patrick Cantlay hat richtig gutes Golf gezeigt in der vergangenen Saison. Und ja, also es ist für mich fast so im Dunstkreis von so Ryder Cup-Kandidaten gewesen. War natürlich klar, dass das dann nicht gemacht wird, weil da ja noch bekanntere Namen zur Debatte standen. Und wir kennen ja das Prozedere da auch in den USA. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber so ist es nun mal. Und insofern hat er da jetzt das nicht geschafft, da ins Ryder Cup-Team zu kommen. Aber er ist für mich jemand, der einfach wirklich, wenn er eben gesund ist, einen tollen Ball da irgendwie auf die Wiese bringt. Und könnte ich mir schon vorstellen, dass der jetzt auch in diesem Jahr auf diesem Platz, mit den er ja letztes Jahr schon so gut bespielt hat, dass er da durchaus dann gleich mal wieder eine gute Leistung zeigt.
Hatte ja auch beim WGC letzte Woche schon wieder eine gute Platzierung einfahren können und im letzten Jahr ja das Turnier im Playoff gewonnen. Alex Straker, einer der Leidtragende, wo wir gerade bei hätte Fahrradkette, wäre der Cantlay nicht da gewesen.
Bitte, ja.
Genau, dann wäre der Straker vielleicht vorne gewesen in seiner Wahlheimat.
Ja, mei, es ist halt wieder der Konjunktiv. Jaker kommt auf diesen Platz natürlich toll zurecht, das ist klar. Hat ja letztes Jahr, war es nicht letztes Jahr, wo der so ein total krasses Ass gespielt hat?
Ich meine ja,
war glaube ich auch sogar am Sonntag, wo er wirklich da also ganz, ganz fantastisch auf ein paar Drei da den Ball da so richtig schön platziert hat und der genau den Roll gekriegt hat. Dann zur Fahne hin. Taker wird hoffentlich auch in diesem Jahr diesen Platz sehr, sehr gut spielen. Ist ja, du hast schon gesagt, ja auch in Las Vegas beheimatet. Ob er wieder ins Playoff kommt oder das Turnier sogar gewinnt, man weiß es nicht. Die Konkurrenz ist groß, weil wir haben natürlich auch schon wieder, das muss man auch sagen, es ist eigentlich ein besseres Feld als die Jahre zuvor. Weil wir auch Kollegen am Start haben wie Bryson DeChambeau, John Spieth natürlich auch sowieso, Tony Finau, Ryan Moore, Ricky Fowler wird seinen Saisonstart hier machen, Webb Simpson wird seinen ersten Start hier machen, also Matt Kuchar auch, also wir haben durchaus große Namen am Start und entsprechend ist das Feld natürlich jetzt auch wirklich erstmal zu bezwingen, das gilt aber jetzt tatsächlich für alle, die da sind, nicht nur für Alex Straker. Also bin gespannt, wie da die Performance ist, also gerade auch bei denen, die ins erste Turnier starten, heißt es ja noch nicht immer, dass die in Topform dann schon sind.
Stefan Jäger ist auch mit von der Partie, also werden wir in den nächsten Tagen und dann am Montag bei nurgolf auf meinsportpodcast.de natürlich dann auch ganz genau im Blick haben. Kurze Pause, dann sprechen wir nochmal über den Ryder Cup. Da gibt es ja auch neue Erkenntnisse, warum es bei den Amerikanern nicht ganz so gut lief.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de. 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Und wir hatten ja auch vor gerade mal 4 Wochen den Ryder Cup sehr, sehr fest im Blick. Wir hatten ja eben schon bei unserer Besprechung des Shriners Hospitals for Children auch den Ryder Cup so ein bisschen gestreift. Desiree, du hattest gesagt, Patrick Cantlay, einer, der ja auch auf der erweiterten Wildcard-Liste irgendwo zumindest bei dir gestanden hat. Einer, der keine Wildcard brauchte, der mit am Start war, weil er im Vorfeld ja auch immer als Captain America bezeichnet wurde. Das war Patrick Reed. Aber das wissen wir ja alle. Um den gab es ja beim Ryder Cup in Paris dann doch ziemlichen Knatsch und auch darum, dass er und Jordan Spieth, dieses Erfolgsduo von Hazeltine, eben auseinandergerissen wurde, dann eben nicht zusammenspielen konnte und dass dann eben dadurch ja ziemlich viel Unfrieden, viel Missstimmung ins US-Team reingekommen ist. Diese Rede, da wurde ja einiges spekuliert. Jetzt hat Davis Love III, der Co-Captain von Jim Furyk, gesagt, ja, so ein bisschen lag diese Unstimmigkeit vielleicht auch an mir.
Ja, sehr kryptisch geäußert. Insofern muss man jetzt da ganz vorsichtig sein, was man an Informationen rauszieht. Also er hat erstmal schon mal sehr bildhaft gesagt, I dropped the ball on two or three things that could have helped and I apologize to Jim. Das ist jetzt erstmal allgemein gesehen, dass er bei sich da Versäumnisse sieht und sich da, also in der Richtung, dass er einfach gewisse Dinge hätte kommen sehen müssen. Das ist schon mal die Grundaussage. Und dann geht es natürlich um diese Reed und Spieth-Geschichte und da ist es jetzt so, dass ja, dass also Reed natürlich davon erfahren sollte, dass er nicht mit Jordan Spieth zusammenspielt. Zitat, before the team even crossed the Atlantic. Zitat Ende. Und dann kommt eben die kryptische Aussage, aber dass dieser Wechsel auch wieder Zitat, somehow got lost on Reed. Ja, da sind wir wieder beim amerikanischen Ryder Cup Team und bei ihren, keine Ahnung, SMS-Kommunikationen oder wie auch immer. Also offensichtlich hätte Davis Love III ihn aufklären sollen, bevor die natürlich nach Paris geflogen sind. Und das ist irgendwie nicht angekommen. Da frage ich mich, wie das passieren kann, vor allen Dingen in so einer wichtigen Sache. Und ich frage mich erneut, was machen die da eigentlich immer für Sachen aus dem Team Europe? Ist in den vergangenen Jahren nie irgendwie so eine katastrophale Kommunikationsart irgendwie durchgekommen. Mhm. Also da war irgendwie die größte Sensation war hinterher, dass Torbjørn Olesen als letzter in die WhatsApp-Gruppe gestoßen ist. Aber ansonsten, also das war dann aber auch schon das größte Aufsehen, was die damit erregt haben. Ja. Und dem amerikanischen Team, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich sehe es so, dass da einfach irgendwie, ich meine, sowas bespricht man doch direkt. Also dafür sind die doch auch genug miteinander unterwegs.
Eigentlich schon.
Und dann kommt es doch auch an. Also ich meine, der wird dann nicht die Ohren zugehalten haben.
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass der Amerikaner an sich mehr über SMS kommuniziert als über WhatsApp. Und mit SMS ist eine Gruppe einrichten schwierig. Vielleicht geht da irgendwas bei Flöten, keine Ahnung, nein, das ist natürlich eine Quatsch-Analyse, aber ja, die Egos der Amerikaner sind vielleicht so groß, dass da jeder tatsächlich in erster Linie erstmal an sich selbst denkt. Bei den Europäern hat das ja schon Tradition, dass da der Zusammenhalt einfach auch größer ist. Selbst Nick Faldo und Ian Woosnam, zwei Spieler, die sich absolut nicht grün waren, die sich auf den Tod nicht ausstehen konnten, die konnten zusammenspielen, obwohl sie sich nicht mochten. Die haben dann zwar auf dem Platz nicht viel miteinander gesprochen, aber die haben zusammen eben dann doch sich so weit zusammengerissen, dass sie ihr Golfspiel aufeinander abgestimmt haben und ja zumindest Erfolg hatten. Also ist das auch so ein kleiner Punkt, dass auch die Amis sich gegenseitig einfach nicht genug zuhören.
Ja, und ehrlich gesagt bin ich mir jetzt auch bei Steve Stricker nicht mehr ganz so sicher, ob er da so sensibel ist, wie ich ihn eigentlich früher eingeschätzt hätte, weil er sich auch geäußert hat und gesagt hat, we didn't see, also diese Problematik, Reed and Spieth, dass sie nicht zusammenspielen, we didn't see that as an issue while we were there.
Ja.
Wir haben das nicht als Problem gesehen. Ja, das geht ja nicht, da muss man, das Ding ist ja, das ist ja nur ein Problem geworden, weil es, Entschuldigung, ich muss es einmal sagen, scheiße kommuniziert war offensichtlich, ja. Also weil da muss ich mich aufregen, wenn, also Entschuldigung, das ist so ein Riesensportereignis und es hat für beide Teams eine große Bedeutung und dann werden Dinge nicht kommuniziert, ich meine, das kannst du im Büroleben mal machen, oh, Entschuldigung, ich habe dir nicht gesagt, dass du hier irgendwie das und das bekommen hast, aber da geht es ja um eine größere Sache und als ein Vice Captain, Steve Stricker, der ja möglicherweise 2020 in Whistling Straits dann das US-Team als Captain anführen soll, der sagt, oh, ja, ist uns irgendwie gar nicht so aufgegangen, dass es ein Problem sein könnte. Ja, was heißt Problem? Aber du musst es doch entsprechend, also wenn das im Vorfeld anders kommuniziert hätten, wäre es wahrscheinlich auch kein Problem geworden. Und wie mit so vielen Kommunikationskatastrophen, ist ja klar, aber also erschließt sich mir nicht so ganz, weil ich meine, im Prinzip hättest du nämlich auch den Kollegen Reed, der sich dann ja hinterher entsprechend auch darüber aufgeregt hat und das natürlich auch auf seine Weise interpretiert hat, im Vorfeld auch einfangen müssen. Ich glaube, ich habe mich auch direkt nach dem Ryder Cup schon mal in die Richtung geäußert, wenn der Captain zu dir sagt, du spielst nicht mit Spieth, dann ist es so, Punkt aus, fertig. Und dann hat Reed da auch nichts anzumelden. Wenn man ihn allerdings nach Paris fliegen lässt und er denkt, womöglich, es wäre alles beim Alten, ich meine, worüber sprechen die eigentlich im Flugzeug? Das ist das Nächste, ne? Also das ist auch wieder so, man will eigentlich gar nicht so richtig reinleuchten mit der Taschenlampe. Aber wenn er dann natürlich vor Ort da irgendwie dann quasi irgendwie das überraschend erfährt, dann ist die Reaktion auch schon wieder eine ganz andere. Also ich check das nicht. Da haben die irgendwie eine komische Umgangsweise und die kann dann halt auch wirklich zu einem Problem führen. Und ich sehe immer noch diese Reed und Spieth-Geschichte, die wird jetzt im Moment so ein bisschen offensichtlich unter den Teppich gekehrt. Und Reed sagt auch, hör mal, ich habe jetzt hier die European Tour-Saison zu Ende zu spielen und Ryder Cup ist schon wieder lang her. Aber das Problem wird ja wieder auftauchen. Also die werden wieder in einem Team zusammen sein und das ist jetzt einfach immer noch ungelöst und es ist halt einfach völlig unnötig, dass das überhaupt dahin gekommen ist, aus meiner Sicht.
Und vor allen Dingen wird es weiter einfach auch ein Thema sein, weil die beiden auch bei entsprechenden Situationen, wenn sie wieder aufeinandertreffen, natürlich auch danach befragt werden. Die müssen ja bloß mal in einem Flight bei irgendeinem Turnier spielen. Dann ist die Frage auf der Pressekonferenz oder auch im 1:1-Interview natürlich auf der Hand liegend, dass da dann nochmal drauf Bezug genommen wird. Oder es gibt andere Situationen in der Saison, wo das Thema nochmal zum Tragen kommt. Also die können da noch so viel unter den Tisch kehren, es wird wieder ausgepackt werden. Es ist nicht ad acta gelegt, dieses Problem. Von daher, da wird noch was kommen und es zeigt natürlich auch für die Amerikaner, wo dran zu arbeiten ist für 2020, denn sie waren die großen Favoriten für Paris, sind vielleicht auch, vielleicht ist das auch ein Punkt, mit dem Gefühl dahin gefahren, ach komm, die hauen wir weg. Wir sind so viel stärker, das kriegen wir hin, da brauchen wir uns jetzt gar nicht groß was vormachen. Vielleicht waren die sich einfach auch zu selbstsicher.
Weiß man nicht, also also wäre jetzt so eine Sichtweise, die man haben könnte, da, ja, also ehrlich gesagt, wenn das so ist, dann ist es aber auch Aufgabe des Captains oder der Vice Captains, da nochmal zurechtzurücken, dass die Europäer auf eigenem Boden immer eine große Gefahr sind. Und ich kann mir das fast so nicht vorstellen, weil die Amerikaner ja wissen, wogegen sie da ankämpfen. Und das wäre ja der erste Sieg auf europäischem Boden seit langer Zeit wieder gewesen. Da ist ja quasi zu Hause das europäische Team dann doch wirklich deutlich schwieriger besiegbar, als wenn sie natürlich bei den Amerikanern auf heimischem Boden für die Amerikaner spielen. Und insofern, ja, also wäre das ein großer Fehler, da das europäische Team zu unterschätzen, auch wenn die Papierform, aber das ist seit Jahrzehnten so, bei den Amerikanern natürlich krass viel besser ist und in diesem Jahr noch viel besser schien als jemals. Und insofern, ist für mich aus, ich meine, wir stecken nicht drin und wir kriegen das natürlich anders mit, als wir die Neuigkeiten vom Team Europe mitbekommen. Aber das ist jetzt tatsächlich was, wo ich mich dann doch wundere, wo man jetzt, also wenn es Fußball wäre, würde ich sagen, der will ablenken. So die früher mal Uli Hoeneß-Strategie. Ich mache jetzt hier ein Thema auf und lenke damit das Thema auf mich und weg von den Spielern. Aber das ist ja gerade überhaupt nicht nötig. Insofern, wie gesagt, ich finde eher, dass die Stricker sich fast damit beschädigt, wenn das Thema jetzt so behandelt wird, dass er das auch irgendwie, habe ich jetzt gar nicht so kommen sehen. Da frage ich mich halt auch, worüber die ganze Zeit nachdenken. Und ich muss es dann auch nochmal einen riesen Rundumschlagslob an die europäischen Captains der vergangenen Jahre da machen, die jahrelang, also wirklich die komplette Amtszeit lang, eigentlich immer damit beschäftigt waren, da auszutüfteln, wer mit wem am besten spielen kann und wie es am besten passt und hin und her und her und hin. Und vor allen Dingen, wie du das Ganze als Team Event gut hinkriegst, wie du die Spieler am besten einbindest und so weiter. Und also da hat man bei den Amerikanern manchmal das Gefühl, und das ist vielleicht jetzt dann doch endlich mal die Antwort auf deine Frage, ob das mehr auch individuelle Sachen sind bei den Amerikanern, da hat man einfach tatsächlich das Gefühl, dass das Team Europe viel, viel mehr als Team auch versucht zusammenzuarbeiten und dass die Amerikaner sich, ja, damit möchte ich schließen, mehr auf ihre eigene individuelle Stärke verlassen. Und das kann halt ins Auge gehen, weil so schwach sind die Europäer dann auch wieder nicht. Und wenn die dann im Team gut arbeiten, wird es dann für Amerika schwer.
Und das haben sie getan und damit den Ryder Cup eben auch gewonnen in Paris vor 4 Wochen. Und den wollen sie natürlich dann 2020 in Whistling Straits auch verteidigen. Aber bis dahin ist noch viel zu tun. Da muss natürlich dann erstmal so ein Team wieder aufgestellt werden, sich qualifizieren. Und die Amis, die müssen bis dahin ihre Wunden geleckt haben, damit es dann wieder ein spannender Ryder Cup wird. Zukunftsmusik, aber wir verfolgen es natürlich alles hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Heute Mittag gibt es dann noch die Zusammenfassung vom zweiten Tag der Challenge Tour, vom Grand Final der Challenge Tour mit dem Kollegen Tobias Hennig vor Ort in Abu Dhabi bzw. in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ja, morgen gibt es dann auch von mir hier noch eine kleine Zusammenfassung über die aktuellen Turniere. Und Desiree hören wir am Montag wieder bei nurgolf hier auf meinsportpodcast.de. Desiree, bis dahin.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.